Was wäre eigentlich, wenn ich dir sage, dass die Frage, wer hat die Bibel geschrieben, nicht nur extrem schwer zu beantworten ist, sondern, naja, für die Menschen in der Antike absolut null Sinn ergeben hätte?
Ja, das ist ein Gedanke, an den man sich erstmal gewöhnen muss. Wir leben heute ja in einer Kultur, die, ich sag mal, völlig besessen ist von geistigem Eigentum.
Absolut, ja. Wir wollen doch immer sofort wissen, wessen Name steht auf dem Cover? Wer hält das Copyright? In welchem Jahr wurde das genau veröffentlicht?
Genau. Wir betrachten eigentlich alle Informationen fast ausschließlich durch diese moderne Linse des individuellen Besitzes.
Und genau da liegt das Problem, oder?
Exakt. Diese Linse ist unser größtes Hindernis, wenn wir historische Texte wirklich verstehen wollen. Wir nehmen unsere modernen Konzepte von Autorschaft und pressen sie einfach auf eine Welt, die völlig anders funktioniert hat.
Weil es im antiken Nahen Osten so etwas schlichtweg nicht gab.
Richtig. Es gab keine Autoren im heutigen Sinne, die sich, naja, in ein stilles Kämmerlein zurückgezogen haben, um mal eben ein Buch zu schreiben.
Und deshalb setzen wir heute in unserer tiefen Analyse diese moderne Brille mal ganz bewusst ab. Wir nehmen dich heute mit auf eine ziemliche Entdeckungsreise. Und zwar schauen wir uns die detaillierten Analysen von Dr. John Walton an.
Ein brillanter Theologe und Historiker, ja?
Genau, und wir schauen uns speziell an, was er über das Buch Hiob sagt. Also es geht um diese scheinbar endlose Debatte um die Datierung und Autorschaft dieses Textes. Unser Ziel ist es heute, wirklich zu verstehen, wie Wissen in einer antiken Kultur tatsächlich konserviert und weitergegeben wurde.
Und wir werden dabei sehen, warum ausgerechnet das Buch Hiob in dieser antiken Welt eine geradezu unglaubliche Ausnahme darstellt.
Okay, lass uns das mal aufdröseln. Um diese Ausnahme überhaupt würdigen zu können, müssen wir uns ja zuerst ansehen, wie die Regel damals aussah.
Ja, Dr. Walton erklärt das sehr anschaulich. Er sagt, die antike Textproduktion ging eben nicht von einem Autor aus, sondern von einer Autoritätsfigur. Und das ist ein massiver Unterschied.
Also jemand mit Macht oder Einfluss?
Genau. Eine Autoritätsfigur, sagen wir, ein König, ein Prophet oder ein weiser Ältester. Diese Person sprach. Das gesprochene Wort war das absolute Zentrum. Erst viel, viel später traten dann Schreiber auf den Plan, um diese Worte zu dokumentieren.
Also ein völlig zweigeteilter Prozess sozusagen. Derjenige, von dem der Inhalt stammt, ist gar nicht derjenige, der den Text physisch erschafft.
Richtig. Und das Endprodukt war auch kein Buch, wie du das heute im Regal stehen hast. Das waren Keilschrifttafeln aus Ton, später dann Papyrusrollen.
Und die herzustellen war ja unfassbar aufwendig, oder?
Extrem aufwendig und teuer. Man hat nicht einfach mal schnell einen Gedanken aufgeschrieben, so wie wir heute einen Tweet absetzen. Ein Dokument, das letztendlich in den biblischen Texten landete, war oft das Resultat eines jahrhundertelangen Überlieferungsprozesses.
Wahnsinn.
Der geschriebene Text stand am absoluten Ende dieser Kette, nicht am Anfang.
Weißt du, lass uns das mal in unsere heutige Welt übersetzen, damit das ein bisschen greifbarer wird. Das erinnert mich nämlich total an die Dynamik in großen Konzernen heute. Stell dir mal vor, du hast einen visionären CEO. Der hält bei einer Jahresversammlung eine große, richtungsweisende Rede. Er ist quasi diese Autoritätsfigur.
Mhm.
Und er steht dort auf der Bühne und spricht frei. Er hat da kein fertiges, gebundenes Buch in der Hand. Ganz genau, seine Worte haben Gewicht, weil er spricht. Und dann, Wochen oder sogar Monate später, nimmt sich die PR-Abteilung, also unsere modernen Schreiber, diese Rede vor.
Ja, super Vergleich.
Sie redigieren die Kernpunkte, sie strukturieren das Ganze und veröffentlichen am Ende ein hochoffizielles Firmenmanifest. Der CEO hat dieses Manifest nie physisch getippt.
Er hat nicht einen Satz selbst ins Layout eingefügt.
Richtig. Aber niemand, wirklich niemand, würde anzweifeln, dass dieses Dokument seine absolute Autorität trägt, oder?
Das trifft es wirklich perfekt. Die Autorität liegt ihm nicht im handwerklichen Akt des Schreibens, sie liegt in der ursprünglichen Person und ihrem gesprochenen Wort. Der Text konserviert lediglich den Nachhall dieser Autorität.
Das ist so ein wichtiger Punkt.
Ja, und wenn wir also bei antiken Texten obsessiv nach dem einen Autor suchen, der damals die Tinte aufs Papier gebracht hat, stellen wir der Geschichte einfach die falsche Frage. Wir suchen nach einem modernen Autor in einer Kultur, die dieses Konzept überhaupt nicht brauchte.
Okay, aber Moment mal. Wenn das geschriebene Wort wirklich nur ein Nebenprodukt war, um diese vergangene Autorität zu konservieren, wie hat diese Gesellschaft dann überhaupt im Alltag funktioniert?
Wie meinst du das?
Naja, wie wurden Informationen verifiziert, wenn man nicht einfach mal schnell etwas schwarz auf weiß nachlesen konnte?
Ah, okay. Da müssen wir uns klar machen, dass der gesamte antike Nahe Osten eine durch und durch hördominante Kultur war.
Hördominant? Okay.
Für uns ist das heute völlig kontraintuitiv. Wir sagen ja immer, wer schreibt, der bleibt. In der Antike galt quasi das genaue Gegenteil. Das gesprochene Wort besaß eine viel, viel höhere Beweiskraft und Autorität als so ein totes Stück Papier.
Weil die Person, die spricht, physisch anwesend ist. Also man kann sie direkt in die Pflicht nehmen.
Ganz genau. Ein Text kann gefälscht werden, ein Text kann missverstanden oder manipuliert werden. Aber wenn die Gemeinschaft zusammenkommt und die Worte eines Ältesten oder Propheten hört und sie dann kollektiv auswendig lernt,
dann entsteht eine Art soziale Kontrolle.
Exakt. Die Gemeinschaft selbst wird zum Archiv.
Krass. Aber wie passte das Lesen und Schreiben da überhaupt rein? Konnten die meisten Menschen damals einfach gar nicht lesen oder wollten sie es nicht?
Es war für ihr Überleben und ihr soziales Leben einfach völlig irrelevant. Dr. Walton nutzt hier einen sehr treffenden Vergleich.
Welchen?
Er vergleicht das mit jemandem, der in der Schule eine Fremdsprache lernt. Weißt du, man paukt Vokabeln, versteht vielleicht die Grammatik so halbwegs, aber wenn man diese Sprache im echten Leben, im Beruf oder im Alltag nie, wirklich nie braucht, vergisst man sie völlig.
Oh ja, das kenne ich von meinem Schulfranzösisch.
Genau. Und selbst wenn also ein antiker Bauer oder Händler mal rudimentäre Zeichen lesen konnte, er brauchte dieses Wissen einfach nicht, um ein funktionierendes Mitglied der Gesellschaft zu sein.
Weil für die hochoffiziellen Dinge sowieso die Profis zuständig waren, oder?
Richtig, die Schreiber. Das ist im Grunde wie unser heutiger Umgang mit dem Rechtssystem. Jeder von uns kennt grundlegende Regeln des Zusammenlebens. Aber wenn du einen komplexen Firmenzusammenschluss planst, schreibst du die Verträge ja nicht selbst am Küchentisch.
Definitiv nicht, nein.
Du gehst zu spezialisierten Anwälten. Und in der Antike ging man für Verträge, für diplomatische Korrespondenz oder rechtliche Erlasse eben zu diesen professionellen Schreibern.
Und wo landeten diese Dokumente dann am Ende? Ich nehme mal stark an, es gab keine öffentliche Bibliothek in Jerusalem, wo man sich am Wochenende mal die neuesten Papyrusrollen ausleihen konnte.
Absolut nicht, nein. Diese Dokumente verschwanden in den Archiven des Palastes oder des Tempels. Das waren Staatsgeheimnisse oder reine Verwaltungsakte. Das waren keine Konsumgüter.
Also hatte da niemand Zugang zu?
Zumindest kein normaler Bürger, nein. Es gab in dem Sinne einfach keine Lesekultur.
Okay, wow. Das ist wirklich ein gigantischer Paradigmenwechsel für unser Verständnis. Also lass mich das kurz festhalten. Die Norm war, Autoritätsfiguren sprechen, die Gemeinschaft hört zu und merkt sich die Inhalte. Und erst sehr viel später, oft um das Wissen für die Verwaltung zu sichern, fixieren professionelle Schreiber das in Archiven, die ohnehin niemand betritt.
Das ist die perfekte Zusammenfassung, ja.
Gut. Wenn wir das jetzt als Basis nehmen, wie passt dann unser heutiges Hauptthema, also das Buch Hiob, in dieses Bild? Denn Dr. Walton behauptet ja, Hiob sprengt all diese Regeln komplett.
Das tut es ja. Und zwar auf sehr radikale Weise. Hiob ist eben kein typisches Resultat dieser allmählichen mündlichen Überlieferung, die irgendwann mal aufgeschrieben wurde. Wenn man sich den hebräischen Text analysiert, sieht man das sofort.
Was sieht man da?
Dass es ein hochkomplexes, bewusst konstruiertes literarisches Kunstwerk ist. Es wurde mit ziemlicher Sicherheit von vornherein als Textdokument konzipiert.
Hier wird's wirklich interessant. Aber woran genau machen Linguisten oder Theologen wie Walton das fest? Ich meine, warum kann das nicht einfach eine extrem gut erzählte mündliche Geschichte sein, die jemand aufgeschrieben hat?
Das liegt an der extremen formalen Strenge und dieser wahnsinnigen linguistischen Dichte. Wir haben ja im Mittelteil des Buches Hiob diese langen Rededuelle zwischen Hiob und seinen drei Freunden.
Wo sie darüber debattieren, warum Hiob so leidet, richtig?
Genau. Wenn das eine rein mündliche Tradition wäre, hättest du vielleicht grobe Zusammenfassungen ihrer Argumente. Aber was wir im Text haben, ist feinste, absolut anspruchsvollste hebräische Poesie.
Ah, okay.
Die Argumente greifen nicht nur inhaltlich, sondern auch strukturell perfekt ineinander. Ein Freund stellt eine theologische These auf, in einem ganz bestimmten Versmaß, Und Hiob demontiert diese These im exakt passenden sprachlichen Gegenzug, oft in sogenannten Chiasmen, also spiegelbildlichen Überkreuzstellungen.
Wow, okay. Also ein Niveau an sprachlicher Brillanz, das schlichtweg nicht spontan am Lagerfeuer entsteht.
Niemand spricht unvorbereitet in solch makellosen poetischen Strukturen. Selbst der brillanteste Redner braucht für eine derartige Konstruktion Zeit. Er braucht Entwürfe und vor allem die Möglichkeit, Texte umzustellen.
Man muss korrigieren können.
Exakt. Und Dr. Walton schließt daraus zwingend, das Buch Hiob ist wahrscheinlich eines der ganz wenigen Beispiele im Alten Testament, wo sich wirklich jemand hingesetzt hat, um von Anfang an ein literarisches Werk, also ein echtes Buch, zu komponieren.
Okay, wenn wir da also einen genialen Verfasser haben, der dieses Meisterwerk bewusst konstruiert hat, drängt sich mir sofort die Frage nach dem Wann auf. Dr. Walton trennt hier ja sehr scharf zwischen der Zeit, in der die Geschichte spielt, und der Zeit, in der das Buch geschrieben wurde. Warum ist diese Trennung so wichtig?
Weil der Text selbst uns auf den ersten Blick historische Hinweise liefert, die extrem weit in die Vergangenheit deuten. Also, wenn wir uns die Details der erzählten Welt ansehen, befinden wir uns eigentlich in der Zeit der Patriarchen.
Also die Zeit von Abraham, Isaak und Jakob?
Genau die. Das ist viele Jahrhunderte vor der eigentlichen Entstehung des Staates Israel.
Welche Details sind das konkret? Woher wissen wir, dass die Ereignisse in dieser frühen Epoche verankert sind?
Es gibt da zwei sehr markante Beispiele im Text. Zum einen wird ganz am Ende des Buches erwähnt, dass Hiobs Freunde ihm eine bestimmte Währungseinheit geben, die sogenannte Kesita.
Kesita? Okay, nie gehört.
Ja, und das ist das Spannende daran. Diese Währungseinheit taucht in der späteren israelitischen Geschichte überhaupt nicht mehr auf. Wir kennen sie aus archäologischen und historischen Kontexten nur aus der absoluten Frühzeit.
Ah, es ist also kein Begriff, den ein Autor, sagen wir mal, zur Zeit von König David einfach so im Alltag verwendet hätte.
Richtig, das wäre völlig anachronistisch. Und das zweite Beispiel sind die Feinde, die Hiobs Herden stehlen.
Wer war das nochmal?
Der Text nennt explizit chaldäische und sabäische Plünderertrupps. Historisch wissen wir aber, dass diese Völker in späteren Jahrhunderten große, sesshafte und mächtige Reiche bildeten.
Ach, dieser Bär, ja. Die Königin von Saba und so.
Ganz genau. Die wurden durch den Gewürzhandel enorm reich. Aber in der historischen Frühzeit waren es eben noch umherziehende Nomadenstämme, die Raubzüge durchführten. Dass sie im Buch Hiob als reine Plünderertrupps auftauchen, verortet die Handlung historisch in einer sehr frühen Phase.
Da muss ich jetzt aber mal kritisch einhaken.
Bitte?
Also wenn ich diese ganzen winzigen, historisch korrekten Details höre, die alte Währung, das nomadische Verhalten von Völkern, die später Großreiche wurden, dann klingt das für mich so, als ob der Text auch extrem früh geschrieben worden sein muss.
Das könnte man denken, ja.
Aber Walton argumentiert ja genau für das Gegenteil. Er sagt, die Komposition passierte viel später. Wie passt das denn zusammen? Ich meine, wenn ich heute einen historischen Roman über das alte Rom schreibe und ich achte penibel darauf, dass meine Legionäre mit Sesterzen bezahlen, dann macht mich das ja auch nicht zu einem Römer aus der Antike.
Mhm.
Ist es nicht viel logischer, dass ein späterer Autor diese Details ganz bewusst eingesetzt hat, um seine Geschichte quasi authentisch in der Vergangenheit spielen zu lassen?
Wenn wir das große Ganze betrachten, ist das ein hervorragender Punkt. Und genau da setzt Waltons Argumentation auch an. Die Präsenz von diesen alten historischen Details beweist letztlich nur, dass das kulturelle Gedächtnis intakt war.
Ah, okay.
Brillante Poesie eingearbeitet wurden. Es beweist aber nicht, dass der Text in dieser frühen Zeit als Buch komponiert wurde.
Verstehe.
Und dieser scheinbare Widerspruch klärt sich eigentlich erst recht auf, wenn wir uns mal ansehen, wer Hiob eigentlich war. Das ist nämlich vielleicht die größte Überraschung für viele.
Ja, absolut. Weil Hiob gilt doch für viele so als der ultimative biblische Held des jüdisch-christlichen Glaubens. Aber er war ja gar kein Israelit, richtig?
Exakt. Der allererste Vers des Buches sagt uns völlig unmissverständlich: Hiob war ein Mann aus dem Land Uz.
Uz?
Ja. Die genaue geografische Lage von Uz wird zwar unter Gelehrten eifrig debattiert, aber eine Sache ist dabei völlig unumstritten. Es lag definitiv außerhalb Israels. Hiob gehörte nicht zum Volk Israel. Er war ein Ausländer.
Wow, okay. Und wie ändert das unseren Blick auf das Buch? Was bedeutet das konkret für den Text?
Es erklärt auf einen Schlag das komplette Fehlen der wichtigsten israelitischen Kernkonzepte in diesem Buch. Wenn du andere Bücher des Alten Testaments liest, dreht sich fast alles immer um den Bund mit Gott, um das Gesetz, das Mose am Berg Sinai gegeben wurde, oder um den Tempelkult in Jerusalem.
Und in Hiob?
Nichts davon. Das Wort Bund fällt in diesen theologischen Zusammenhang überhaupt nicht. Es gibt kein mosaisches Gesetz. Es gibt keine einzige Erwähnung der Tora.
Ah, und das hat in der Forschung ja lange zu der Annahme geführt, das Buch müsse zwingend geschrieben worden sein, bevor das Gesetz überhaupt existierte, also in so einer Prä-Sinai-Ära.
Genau, das war der klassische Fehlschluss. Viele Gelehrte dachten sich, wenn das Gesetz nicht erwähnt wird, gab es das Gesetz noch nicht. Ergo, das Buch ist uralt. Aber Walton dreht das um. Hiob, gar nicht Teil der israelitischen Bundesgemeinschaft war. Warum um alles in der Welt sollte ein Mann aus Uz nach den spezifischen Regeln des Berges Sinai leben?
Das ergibt absolut Sinn. Es wäre völlig anachronistisch gewesen, ihn so darzustellen.
Es wäre unlogisch, ja. Und das sieht man auch extrem gut an der Art und Weise, wie Hiob seine Religion ausübt. Er baut ja eigene Altäre und bringt selbst Opfer für seine Kinder dar, für den Fall, dass sie vielleicht gesündigt haben könnten.
Und das war für Israeliten verboten.
Ja, das ist ein entscheidendes Detail. In der etablierten israelitischen Religion gab es eine streng abgetrennte Priesterklasse, die Leviten. Ein ganz normaler Familienvater durfte im Tempel keine offiziellen Opfer darbringen. Das war strikt durch das Gesetz reguliert.
Aber Hiob macht das einfach.
Weil in der tribalen, altorientalischen Kultur außerhalb Israels der Patriarch der unangefochtene spirituelle Kopf seiner Familie war. Es war seine Pflicht, als Mittler zwischen seiner Sippe und dem Göttlichen zu fungieren. Dass Hiob genau das tut, bestätigt einfach nur seine Identität als nicht-israelitischer Patriarch.
Faszinierend. Also all diese Puzzleteile, die Kesita-Währung, die frühen Raubzüge der Sabäer, das Fehlen des Gesetzes, seine Rolle als Priester dienen also gar nicht dazu, uns das Entstehungsdatum des Textes zu verraten?
Nein, überhaupt nicht.
Sie dienen nur dazu, das historische Setting und die Figur an sich zu etablieren. Aber, und da hänge ich jetzt ein bisschen, wenn Hiob gar kein Israelit war und die Geschichte so alt ist, warum taucht sie dann überhaupt in der hebräischen Bibel auf? Für wen hat dieser geniale Komponist, von dem wir vorhin sprachen, dieses Buch letztendlich geschrieben?
Das ist die entscheidende Frage. Dr. Walton macht sehr deutlich, dass das Buch trotz seiner fremden Hauptfigur ganz klar für ein israelitisches Publikum geschrieben wurde.
Okay, woran sieht man das?
Weil die theologischen Probleme, die in diesem Buch verhandelt werden, zutiefst israelitische Probleme der damaligen Zeit waren. Es geht um die sogenannte Vergeltungstheologie.
Vergeltungstheologie? Also die Idee, dass Gott den Gerechten immer materiell belohnt und den Sünder immer sofort bestraft?
Genau das. Du tust Gutes, dir geht es gut, du sündigst, du wirst bestraft. Das war das absolute Standarddenkmodell in weiten Teilen der israelitischen Geschichte.
Und das Buch Hiob nimmt dieses Modell und sprengt es quasi völlig in die Luft?
Exakt. Es nutzt eine alte, bekannte, vielleicht sogar legendäre Figur aus dem benachbarten Ausland, um der eigenen israelitischen Gesellschaft einen Spiegel vorzuhalten. Der Autor sagt im Grunde, schaut her. Eure simple Formel gutes Verhalten gleich Reichtum, schlechtes Verhalten gleich Leid funktioniert in der echten Welt nicht.
Weil Hiob ja gerecht ist und trotzdem alles verliert.
Richtig. Das Buch zeigt, Gott ist viel größer und komplexer als diese einfache Gleichung.
Das ist wirklich faszinierend. Wir haben hier also einen brillanten, wahrscheinlich späten Verfasser. Und der nutzt eine sehr alte, historische Tradition über einen Nicht-Israeliten, um seinem eigenen israelitischen Volk eine tiefgreifende theologische Lektion zu erteilen.
Besser kann man es nicht zusammenfassen.
Wenn du jetzt zuhörst und dich fragst, okay, das ist historisch ja alles super spannend, aber was ändert dieses ganze Wissen über antike Währungen und Autorschaft jetzt daran, wie ich heute mit diesem Text umgehen soll?
Die Antwort darauf liegt letztendlich in der literarischen Gattung des Buches. Das darf man nie vergessen. Hiob ist kein historisches Protokoll, das man irgendwie auf nackte Fakten prüft. Es ist Weisheitsliteratur.
Und die Eigenschaft von Weisheitsliteratur ist?
Dass ihre Wahrheiten völlig zeitlos sind.
Ah, das heißt, die Wirksamkeit des Textes hängt überhaupt nicht von seiner Entstehungsgeschichte ab.
Genau. Ob die Ursprünge nun mündlich waren und das Ganze erst Jahrhunderte später aufgeschrieben wurde, ob der Text jetzt ganz früh oder ganz spät datiert wird, oder ob die Hauptfigur aus Israel stammt oder eben aus Uz, all das ist für die eigentliche Botschaft des Buches absolut zweitrangig.
Weil die Botschaft für sich selbst steht.
Richtig. Die Autorität des Buches Hiob speist sich eben nicht aus einem überprüfbaren Autorensiegel oder einem präzisen Veröffentlichungsdatum. Seine Autorität liegt in der schieren Wucht seiner Beobachtungen.
Beobachtungen über das Leid, oder?
Über menschliches Leid, über Ungerechtigkeit. Und vor allem über die Grenzen unseres eigenen Verstandes im Angesicht des Leids. Das sind absolut universelle Themen, die ein Mensch damals in der Antike genauso durchlebt hat, wie jemand, der den Text heute in unserer Zeit liest.
Das stimmt.
Und Dr. Waltons Fazit ist hier wirklich sehr befreiend. Er sagt: Wir können die ganze akademische Debatte um die exakte Datierung und den historischen Autor getrost loslassen, wenn wir den wahren Kern dieses Textes erfassen wollen.
Es ist wirklich ein Befreiungsschlag. Weißt du, wir haben diese heutige Analyse ja begonnen mit unserem modernen, fast schon zwanghaften Bedürfnis, jedes Stück Information in klare Boxen zu sortieren.
Ja, wer hat es wann, wo und wie geschrieben?
Genau. Und wir beenden unsere Reise heute mit der Erkenntnis, dass das Buch Hiob genau deshalb so unglaublich kraftvoll ist, weil es sich all diesen Kategorien völlig entzieht. Es nutzt die Vergangenheit, um eine zeitlose Gegenwart zu schaffen.
Ein sehr schöner Gedanke.
Und für dich, der uns heute auf dieser Reise begleitet hat, möchte ich genau diesen Aspekt am Ende noch einen Schritt weiter denken. Wenn wir heute gesehen haben, dass der tiefste Wert und die absolute Autorität dieses antiken Textes völlig unabhängig davon sind, wessen Name da jetzt auf dem Cover steht, wie oft tappen wir heute eigentlich in genau diese Falle?
Mhm.
Wir leben ja in einer Ära des Personal Brandings. Es zählt scheinbar nicht mehr, was gesagt wird, sondern nur noch, wer es sagt. Also wenn du morgen früh mal durch deinen Feed scrollst, Nachrichten liest oder dir Meinungen anhörst, bewertest du dann wirklich den reinen Gehalt, die Logik und die innere Wahrheit dieser Informationen? Oder nicken wir Dinge oft einfach ab, nur weil da ein berühmter Name, ein krasser akademischer Titel oder ein bekanntes Logo drüber steht? Das Buch Hiob erinnert uns auf ziemlich geniale Weise daran, dass echte Weisheit keinen prominenten Autor braucht, um wahr zu sein. Die Wahrheit steht am Ende immer für sich selbst. Denk mal darüber nach.
Dem habe ich wirklich nichts mehr hinzuzufügen.
Danke, dass du bei dieser tiefen Analyse dabei warst und gemeinsam mit uns diese antiken Brillen aufgesetzt hast. Bis zum nächsten Mal.